Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Wir sind aber zuversichtlich, dass in den kommenden Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament noch Verbesserungen zu diesen Punkten erzielt werden können. Österreich kann der allgemeinen Ausrichtung im Sinne eines Kompromisses daher zustimmen.
Thank you, Leonor.
Nach hitzigen Debatten haben sich die UmweltministerInnen der EU entschieden. Es wird ein neues, strenges Naturschutzgesetz kommen. Federführend dabei die grüne Umweltministerin aus Österreich, Leonore Gewessler.
Am Ende ist in mir eine Entscheidung gereift. Ich kann es mit meinem Gewissen nicht verantworten, im entscheidenden Moment vor der Verantwortung davonzulaufen.
Das Naturschutzgesetz ist ein Kernpunkt für den europäischen Klimaschutz. Aber eine Seite ist damit überhaupt nicht einverstanden. Der türkise Koalitionspartner von Gewessler, die ÖVP. Bundeskanzler Karl Nehammer schießt aus allen Rohren, droht Gewessler mit Klagen wegen Nichtigkeit und Amtsmissbrauch. Und auch die türkise Verfassungsministerin Caroline Edtstadler findet in einer schriftlichen Stellungnahme scharfe Worte für Gewessler.
Damit begeht sie vorsätzlich einen Verfassungs- und Gesetzesbruch. Die Ideologie darf niemals über dem Recht stehen. Das muss und wird rechtliche Konsequenzen haben.
Wir sprechen heute darüber, warum dieses Naturschutzgesetz so umstritten ist. Und darüber, ob die ÖVP deshalb die Regierung sprengt. Josef Gepp, du hast für die Standard-Wirtschaftsredaktion in den letzten Stunden eine Pressekonferenz oder eine Diskussion auf EU-Ebene live mitverfolgt rund um dieses Renaturierungsgesetz, wo jetzt beschlossen worden ist, dass es auf EU-Ebene kommen soll. Wir können über das politische Drama gleich noch ausführlich sprechen, aber nochmal ganz knapp zusammengefasst, heruntergebrochen, was ist ein Renaturierungsgesetz?
Ja, also wie allgemein bekannt ist, sind die Naturräume in Europa in einem kritischen Zustand und es geht darum, Ziele vorzugeben, wie sie renaturiert werden sollen, also zum Beispiel Moore wieder vernässt, Flussufer hergestellt, wie sie ursprünglich waren, Gebirgslandschaften und so weiter. Und das konzentriert sich auf zwei Schwerpunkte. Dieses Programm soll bis längstens zum Jahr 2050 laufen und die Schwerpunkte sind einerseits Naturschutzgebiete, die sozusagen stärker aufgewertet werden sollen und andererseits Agrarflächen, wo man eben für mehr Artenvielfalt in der Landwirtschaft sorgen will und mit Finanzprogrammen und ähnlichen Maßnahmen sollen die Akteure, also die Landwirte dazu bewogen werden, dass sie da mitmachen.
Mehr Naturschutz klingt auf den ersten Blick immer erstmal sehr gut. Jetzt hat man aber in den letzten Tagen, seit die Umweltministerin Gewessler angekündigt hat, dass sie auch auf EU-Ebene da zustimmen will, auf jeden Fall, extrem viele Wortmeldungen von der ÖVP gehört. Die schießen da wirklich aus allen Rohren, die laufen Sturm, dass sie das nicht wollen. Warum ist dieses, wenn ich so sagen kann, Naturschutzgesetz so dermaßen umstritten?
Das geht vor allem auf die Landwirtschaft zurück, die ja hauptsächlich von der ÖVP vertreten wird. Und die haben einfach große Ängste, dass es da zu viel Bürokratie kommt. Wie misst man das sozusagen, ob was naturnäher ist als zuvor, dass der Verwaltungsaufwand für die Bauern entsteht, dass das teuer ist, ist ein weiterer wichtiger Punkt und eine ganz wichtige Sache, die allerdings, muss man gleich sagen, im Gesetz so nicht steht, ist, dass Flächen enteignet werden könnten, die Bauern zur Stilllegung von Flächen gezwungen werden könnten, eben damit auf einem vormaligen Acker eine Hecke entsteht und in der Hecke mehr Arten sich ansiedeln können. Viele dieser Sachen sind so nicht gedeckt vom Gesetz. Es gibt auch viele Gerüchte, aber auf jeden Fall hat sich da wirklich ein großer Widerstand hochgeschaukelt bei der ÖVP und vor allem eben bei der Landwirtschaft, die da dahinter steht.
Kannst du noch ein bisschen ausführen, wie berechtigt sind diese Sorgen und Ängste?
Man muss sagen, die sind nicht berechtigt. Also das Renaturierungsgesetz, dieser Entwurf sieht vor, ganz klar steht im Gesetz drinnen Freiwilligkeit, finanzielle Anreize für Bauern zum Beispiel, die dafür sorgen sollen, dass die Landwirtschaften wieder naturnäher werden. Das steht da klipp und klar drinnen. Also es ist nicht nur, dass nicht erwähnt wird, sondern sie haben sogar reingeschrieben. Im ersten Schritt soll man sich auf die Naturschutzgebiete konzentrieren, die eben weiter aufgewertet werden sollen. Man soll sich stärker auf die Entsiegelung oder nicht noch mehr Versiegelung von Landschaften konzentrieren. Also die Landwirtschaft kommt dann in einen zweiten Schritt. Und selbst da kann man klar sagen, das ist freiwillig. Auch der Verwaltungsaufwand, da werden viele Sachen verbreitet, die so nicht stimmen. Zum Beispiel hat der EU-Spitzenkandidat der ÖVP, Reinhard Lopatka, gesagt, dass die Bauern Schmetterlinge zählen werden müssen um quasi die Naturnähe festzustellen. Das hat er bei der Elefantenrunde für die EU-Wahl gesagt im Juni. Auch das ist nicht richtig. Es gibt zwar einen Schmetterlingsindex, aber das machen Insektenforscher wie schon bisher. Es wird auch viel Angst gemacht, kann man glaube ich schon so sagen.
Jetzt hat es schon vor der Abstimmung, in Luxemburg hat die stattgefunden, aber schon davor hat es ganz große Diskussionen gegeben, wer denn überhaupt zuständig ist für das Thema. Ist es die Umweltministerin Leonore Gewessler? Ist es vielleicht auch der Landwirtschaftsminister? Wie du gesagt hast, Landwirtschaft spielt da eine Rolle. Sind es vielleicht die Bundesländer, die in Österreich für Naturschutz zuständig sind? Jetzt protestiert die ÖVP noch viel lauter als jemals zuvor. Hat denn Gewessler da überhaupt zustimmen dürfen heute?
Das ist eine schwierige Frage, wo sich selbst Verfassungsjuristen nicht einig sind. Fest steht, es hat eine einheitliche Stellungnahme der Bundesländer gegeben, wo alle dagegen sind. Die Bundesländer waren eben dagegen. Und diese einheitliche Stellungnahme hätte die Frau Gewessler gebunden. Die hätte dann nicht zustimmen dürfen. Jetzt sind aber Wien und Kärnten, die zwei rote Bundesländer, ausgeschert aus dieser Blockade. Das war Mitte Mai. Und jetzt ist nicht ganz klar, ob diese einheitliche Stellungnahme weiterhin gilt. Und es ist auch nicht ganz klar, ob eine Zustimmung der ÖVP erforderlich ist oder nicht. Da gibt es Gutachten gegen Gutachten. Das ist eine, muss man sagen, eine sehr spezielle, komplexe Frage. Die Umweltministerin hat sich da jetzt quasi ein bisschen auf rechtlich unsicheres Terrain begeben. Aber genauso gut der Bundeskanzler, der jetzt sagt, er wird das anfechten. Er wird da quasi mit einem Nichtigkeitsverfahren reingehen. Das sind alles Bereiche, wo man nicht ganz klar sagen kann, wie da wirklich die Lage ist, weil es so speziell ist.
Aber nach eben dem langen Herumdrücken in den letzten Wochen und Monaten, jetzt in den letzten Tagen, hat sich die Umweltministerin da wirklich selbstbewusst gegeben, hat gesagt, ich stimme da jetzt zu und Punkt. Wie erklärst du dir das?
Es wäre für die Grünen, glaube ich, wirklich nach vielen Rückziehern, nach vielem, was die ÖVP auch eigenmächtig gemacht hat, schwierig gewesen, da nicht wirklich konsequent vorzugehen. Und es ist eben rechtlich unklar, es ist keineswegs gesagt, dass Leonore Gewessler das nicht darf. Und aufgrund dessen haben sie sich auch strategisch mit Blick auf die Nationalratswahl beschlossen, dass sie da sozusagen einen Vorstoß machen. Wobei man muss schon auch sagen, es ist auch tatsächlich ein wichtiges Projekt. Ja, wir haben ein großes Problem mit dem Artensterben. Das ist neben der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, die immer größer wird, wirklich das zweite große ökologische Problem, das wir haben. Und da hat diese Verordnung einfach Potenzial, dass da dagegen was geschieht. Ja, also es ist beides. Es ist wahltaktisch, aber deshalb nicht automatisch irgendwie schlecht, würde ich mal sagen.
Jetzt nehmen wir unseren Podcast am Montag gegen Mittag auf. Diese Abstimmung in Luxemburg hat schon stattgefunden. Wir wissen jetzt schon, dass sie positiv ausgegangen ist. Meine letzte Frage an dich ist, wie groß war denn da jetzt wirklich die Rolle von Österreich? Waren wir da jetzt ausschlaggebend? Und wie geht es jetzt weiter mit diesem Gesetz?
Ja, die Rolle von Österreich war sehr groß. Das war das Zünglein an der Waage. Die Staaten, die zugestimmt haben, repräsentieren 66,07% der Bevölkerung.
Also 65 sollten es sein.
Ganz knapp das, was man für die qualifizierte Mehrheit braucht. Das heißt, hätte Österreich nicht zugestimmt, wäre das gescheitert. Damit haben eigentlich alle wesentlichen Player auf EU-Ebene zugestimmt. Also der Rat, die Staaten haben zugestimmt, das Parlament hat zugestimmt und die Kommission, die ja sowieso den Vorschlag eingebracht hat, ist auch dabei. Man hat sich auf einen Kompromiss geeinigt mit vielen Veränderungen, die dann sich aus dem Prozedere im EU-Parlament ergeben haben. Und jetzt ist das eigentlich durch und kann in Kraft treten.
Das heißt, das muss jetzt dann aber in den Nationalstaaten quasi in nationales Recht noch umgesetzt werden in nächster Zeit.
Genau, man muss dazu sagen, dass das Renaturierungsgesetz nur Ziele vorgibt und auch ein paar Methoden, wie man das erhebt. Ja, der besagte Schmetterlingsindex, Bodenproben und so weiter. Alle Maßnahmen, die dazu führen sollen, dass diese Ziele erreicht werden, obliegen den Staaten. Also da muss auch ganz viel sozusagen in den Regierungen der Länder ausverhandelt und beschlossen werden. Das ist noch ein weiter Weg auf jeden Fall.
So viel zu diesem umstrittenen Gesetz. Um den politischen Krimi rundherum sprechen wir gleich noch ausführlicher, aber danke mal dir, Josef Gepp, für den Einblick ins Naturschutzgesetz.
Ich danke dir.
Wir sind gleich zurück.
Am Anfang, da war ich der Star von der Familie, geliebt von allen. Und dann kommt auf einmal der kleine Neuzugang. Und sie sagen, ich bin zu gefährlich. Ciao, Baba und voll nicht. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass mir wer zu sich holt, der versteht, dass ich eigentlich ein Teamplayer bin.
Sie hörten Toni Polster als Pitbull Rocky. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Gerald John, Du beobachtest für die Standard Innenpolitik jetzt insbesondere die Reaktion der ÖVP auf dieses Ja zum Naturschutzgesetz von Gewessler. Und die ÖVP schießt ja schon seit den ersten Ankündigungen in den letzten Tagen sozusagen aus allen Rohren. Also kündigt da wirklich schlimme Konsequenzen an, wenn Gewessler zustimmt. Jetzt hat sie zugestimmt. Was für konkrete Konsequenzen könnten denn da jetzt anfallen?
Naja, eine hat sie ja schon genannt. Also die ÖVP, also in Person des Generalsekretärs Christian Stocker, hat eine Klage wegen Amtsmissbrauch gegen die Ministerin angekündigt. Also sie bringt eine Strafanzeige an, so zumindest die Ankündigung. Eben deshalb, weil der Verdacht bestehe, dass Leonore Gewessler mit ihrer Zustimmung zur Renaturierungsverordnung in der EU rechtswidrig und wissentlich gegen die klaren Vorgaben des Verfassungsdienstes und gegen die Verfassung gehandelt habe. Und das ist halt schon jetzt ein starkes Geschütz. Und was weiter dann passiert, wissen wir noch nicht. Also es gäbe mehrere Möglichkeiten. Die ÖVP könnte natürlich auch die Regierung sprengen. Sie könnte auch einen Misstrauensantrag gegen die Ministerin einbringen. Also es gäbe noch einige politische Möglichkeiten.
Diese Klage wegen Amtsmissbrauch, die da auf dem Tisch liegt, was würde die konkret für Gewessler bedeuten? Wäre das quasi ihr politisches Ende?
Naja, das dauert dann noch eine Zeit lang, bis das dann geprüft wird und bis eine Anzeige bearbeitet wird. Also jedenfalls sicher nicht vor den neuen Wahlen. Und ob es dann das politische Ende ist, falls sie verurteilt werden würde, ist sowieso auch eine andere Frage. Ich weiß noch nicht, was Leonore Gewessler in ein paar Monaten oder Jahren macht. Aber vorerst ist es sicher nicht das politische Ende. Denn selbst auch wenn die ÖVP sie versucht jetzt auszuschießen, möglicherweise mit einer Misstrauensantrag im Nationalrat, was ich zwar auch nicht für wahrscheinlich hätte, aber selbst dann wäre das noch nicht das Ende von der Leonore Gewessler. Politisch, denn im Wahlkampf wird sie auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Jetzt erst recht, werden sich die Grünen denken, weil sie hat einen großen Erfolg aus Sicht der Grünen eingefahren und das muss sich verkaufen lassen. Also man kann da die Gewessler als Märtyrerin verkaufen. Das Wording, das zeichnet sich eh jetzt schon ab. Also man sagt, Gewessler habe das Renaturierungsgesetz nicht nur für Österreich gerettet, sondern für ganz Europa.
Kannst du dir wirklich vorstellen, dass die ÖVP wegen dieser Sache die Regierung sprengen wird?
Naja, man darf den Faktor der Emotion nie unterschätzen in der Politik. Da passieren manchmal auch irrationale Dinge, aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Es spricht einfach zu viel dagegen. Also die ÖVP würde sich so quasi als Partei, die zuerst viel von Stabilität gesprochen hat, stilisieren, die plötzlich ja eine Art Chaos herbeiführt. Denn was würde dann passieren? Es würde das freie Spiel der Kräfte im Nationalrat sein. Da würde es wechselnde Mehrheiten geben. Man weiß aus der Vergangenheit, da würde viel Geld ausgegeben. Die ÖVP müsste auch, um möglicherweise die Frau Gewessler irgendwie aus der Regierung zu schießen, mit der FPÖ gemeinsame Sachen machen, mit jenem Herbert Kickl, mit dem der Kanzler Nehammer eine Zusammenarbeit ausgeschlossen hat. Also da gibt es einige Punkte, die eigentlich dagegen sprechen.
Wenn es dazu kommen würde, würde das überhaupt noch irgendwas ändern jetzt, wo wir eh schon wissen, am 29. September stehen die Nationalratsneuwahlen sowieso an? Also würde sich daran überhaupt was ändern in dem Fall?
Na, die Nationalratswahl wird stattfinden am 29. September, das ist klar, aber es würde sich die Spielaufstellung für die Nationalratswahl ändern. Also so kann die ÖVP mit einer Regierung in die Wahl gehen, wir haben den Bundeskanzler, beim freien Spiel der Kräfte weiß man nicht, was passiert. Also wie schon gesagt, da kann alles Mögliche beschlossen werden, die ÖVP verliert auch die Möglichkeiten, jetzt Einfluss zu nehmen womöglich, denn man will ja einiges noch durchbringen mit den Grünen. Da geht es um die Handysicherstellung, die neue Regelung zum Beispiel, Sicherheitspolizeigesetz, es ist ein Gemeindepaket in der Pipeline, das den Gemeinden Geld bringen soll, dann geht es um Pflegereform und. Und dann gibt es noch personelle Sachen und die ÖVP will zum Beispiel den EU-Kommissar besetzen. Also diese Möglichkeiten gibt die ÖVP aus der Hand. Also es würde sich jetzt nicht am Wahltermin etwas ändern, aber an der Spielaufstellung. Und das wären vielleicht spannende Zeiten, aber ob die der ÖVP gut tun würden, das wage ich, wie gesagt, sehr zu bezweifeln. Denn die Leute wollen eigentlich geordnete Verhältnisse. Und wenn dann ausgerechnet ein ÖVP-Kanzler assoziiert wird als jener, der Chaos herbeigeführt hat, dann kann er das auf den Kopf fallen.
Ganz kurz, Freispiel der Kräfte heißt, dass dann quasi alle Parteien einfach spontan abstimmen können, mit wem sie wollen und eben nicht mehr in eine Koalition wie Türkis-Grün gebunden sind für die Zusammenarbeit.
Genau. Dann können sich zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn es Mehrheiten gibt, SPÖ, Grüne und FPÖ Dinge suchen, die sie gemeinsam durchsetzen. Das hat schon gegeben in der Vergangenheit. Also ein klassisches Beispiel, was immer gekommen ist, ist die sogenannte Hackler-Regelung bei den Pensionen. Das ist eine Art der Frühpension für langzeitversicherte Menschen. Das wurde eingeführt, dann wieder aufgehoben, dann wieder in einer anderen Variante eingeführt, dann wieder aufgehoben und das hat recht viel Geld gekostet. Man hat auch andere Dinge gemacht, ja, Pflegegelderhöhung. Man kann, wie gesagt, über all diese Dinge auch streiten, ob sie sinnvoll sind oder nicht. Aber klar ist, es hat immer Geld gekostet. Also das muss man schon sagen. Und das ist ein Unterschied halt. Und die ÖVP müsste sich halt dann auch Partner suchen und tut sich halt auch ein bisschen schwerer, mit der FPÖ zu kooperieren, weil gerade die ÖVP hat sich ja sehr stark von der FPÖ jetzt immer abgegrenzt. Und jetzt plötzlich dann will sie lieber als mit den Grünen zusammenarbeiten. Also das muss man mal erklären können dann. Das ist nicht so einfach. Und all das wegen eines Naturschutzgesetzes. Also wir wissen auch, dass Naturschutz ein eigentlich populäres Anliegen ist. Also jetzt werden viele Menschen gar nicht wissen, was hinter diesem Renaturierungsgesetz genau steht. Aber es gab eine Umfrage einer Umweltschutzorganisation und demnach gab es eine breite Mehrheit dafür. Also man muss den Leuten jetzt auch erklären können, warum eine Regierung sprengt wegen einem Anliegen, das an sich nicht unpopulär ist.
Das wäre meine nächste große Frage. Wie erklärst du dir das, dass die ÖVP so dermaßen scharf, also so emotional hat man sie ja schon lange nicht mehr erlebt, geworden ist, jetzt eben wegen so einem Naturschutzthema, das doch eigentlich in der Bevölkerung recht beliebt ist? Warum setzt man gerade dafür womöglich die Koalition aufs Spiel?
Es gibt einfach Gruppen in der ÖVP, die dieses Gesetz partout nicht wollen. Das sind einfach die Vertreter der konventionellen Bauernschaft. Also es schaut dann ja bei den Biobauern schon wieder anders aus. Aber große Landwirtschaftsbetriebe, die laufen dagegen Sturm. Die Argumente seien Überregulierung und dass man quasi Ackerflächen stilllegen müsse. Wir haben heute eh schon gehört, das ist alles nicht so, wie das da behauptet wird. Aber da gibt es offensichtlich große Vorbehalte und Ängste. Und die ÖVP steht da halt einfach unter Druck. Die Bauernschaft ist in der ÖVP stark. Das ist wahrscheinlich der stärkste Bund in der ÖVP. Und gegen die kann ein Kanzler schwer regieren.
Und außerdem sind wir auch schon im Wahlkampf und die ÖVP positioniert sich da schon sehr lange jetzt sehr grundsätzlich gegen alles, was dem Klimaschutz nützen würde, zum Beispiel mehr E-Mobilität, weniger Verbrennungsmotoren. Und Gerald, andersherum, für die Grünen war das jetzt nochmal die große Möglichkeit, sich ihrerseits zu profilieren für Klimaschutz vor der kommenden Wahl, oder wie sehe ich das?
Ja, für die Grünen ist das ein Geschenk, würde ich sagen. Denn die hatten eine schwierige Phase mit der Europawahl, mit den Turbulenzen um ihre Spitzenkandidatin Lena Schilling und hatten immer diesen Vorwurf kleben, die ÖVP blockiere so viel, das Klimaschutzgesetz und die Grünen könnten sich nicht durchsetzen. Und jetzt haben sie sich aber da durchsetzen können. Und gerade am Wochenende findet ja der Grüne Bundeskongress statt, da werden die Wahllisten gewählt. Also politparteitaktisch ist das ideal für die Grünen.
Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Regierungsaus zumindest im Raum steht. Es hat auch für nach Redaktionsschluss dieses Podcasts am frühen Abend Kanzler Karl Nehammer eine Pressekonferenz angekündigt. Das heißt, auf jeden Fall auf der Standard.at online und im Live-Ticker nachschauen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Gerald John, vielen Dank dir für die Analyse heute.
Gerne.
Es geht gleich weiter mit allen anderen wichtigen Infos zum heutigen Tag. Wir sprechen unter anderem darüber, was die Friedenskonferenz zum Ukraine-Krieg gebracht hat und was für die österreichischen Fußballer jetzt ansteht. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür und es geht gleich weiter.
Als ein Kleiner wurde ich mit der Boot geworden. Bis ich groß war und plötzlich schwimme ich in der kalten Donau und die Leute haben Angst vor mir. Aber zum Glück nicht alle. Ein paar haben mich geredet, weil sie gewusst haben. Er ist ein scharfer Zahn, aber ein guter Sö.
Sie hörten Hans Krankl als Krokodil Bobby. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, am vergangenen Wochenende wurde in der Schweiz über die Zukunft der Ukraine diskutiert. Dabei haben rund 90 Staaten besprochen, wie ein Frieden in der Ukraine aussehen könnte und wie wirtschaftliche Auswirkungen des Krieges abgemildert werden können. Nicht dabei war allerdings der Aggressorstaat Russland und auch Wladimir Putins engster Verbündeter China war nicht vor Ort. Putin hat wiederum seinen eigenen, unter Anführungszeichen, Friedensplan vorgelegt. Dabei würden die besetzten Gebiete an der Ukraine an Russland fallen, ganz offiziell, was allerdings in der Abschlusserklärung der Konferenz als völkerrechtswidrig abgelehnt wurde. Zweitens, das israelische Militär hat gemeldet, dass es in Zukunft sogenannte taktische Feuerpausen im Gazastreifen einführen will. Demnach würden zwischen 8 und 19 Uhr keine Angriffe durchgeführt, um humanitäre Hilfslieferungen in die gebeutelte Region zu ermöglichen. Mit der israelischen Regierung hat sich die Armee dabei allerdings nicht abgestimmt, wie es aussieht. Mittlerweile haben sowohl der Polizeiminister als auch Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gegen diese Vorgangsweise lautstark protestiert. Und drittens, am Wochenende sind die ersten Spiele der Fußball-EM über die Bühne gegangen und es bleibt weiterhin hochspannend. Das erste Highlight, Gastgeber Deutschland gewinnt im Auftaktspiel 5:1 gegen ein schottisches Team, das nach einer roten Karte dezimiert war. In der österreichischen Gruppe setzen sich die Niederlande wie erwartet an die Spitze. Wackelkandidat Polen hat keine Punkte kassiert. Heute am Abend ist es dann soweit, dann spielt Österreich sein erstes Spiel gegen einen der Turnierfavoriten, nämlich Frankreich. Wie gut sich die Jungs schlagen, kann man unter anderem auf der Standard.at im Live-Ticker mitlesen und dort finden Sie auch alle weiteren Infos zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Inside Austria. Der hat in der aktuellen Folge den österreichischen Fußball-Enfant terrible Marco Arnautovic porträtiert und gefragt, wie der es aus einem Floridsdorfer Fußballkäfig bis an die Weltspitze geschafft hat. Inside Austria finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team schicken Sie gerne an podcast@derstandard.at. An dieser Folge haben meine KollegInnen Clarissa Donati, Margit Ehrenhöfer, Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth mitgearbeitet. Mein Name ist Tobias Holub und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Früher war mein Leben ein echter Zirkus. Wenn ich nicht gespurt hab, hat's was gesetzt. Und dann ab in einen kleinen Käfig. So wäre ich alt geworden, wenn's mich nicht befreit hätten. Jetzt bin ich zum ersten Mal mein eigener Chef. Und egal, was ich mach, keiner schimpft mit mir.
Sie hörten Herbert Prohaska als Zirkusaffe Bubi. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.